1. Johannes 4,16. Wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das ist so einer dieser wirklich schönen, ermutigenden, so ein bisschen kuscheligen Verse aus der Bibel, also aus dem Neuen Testament natürlich. Gott ist die Liebe. Und das Predigtthema klingt weniger kuschelig. Der Zorn Gottes und auch die Gnade Gottes. Und den Zorn Gottes habe ich nie erlebt. Ich kann jetzt nicht aus persönlicher Erfahrung predigen, keine Alltagsbeispiele bringen, aber der Zorn Gottes ist etwas, und ich weiß, dass es einigen Christen da auch so geht, mit dem ich lange irgendwie Probleme hatte, das mir unangenehm war, wo ich mich unbehaglich gefühlt habe, dass ich auch einfach nicht nachvollziehen konnte. Etwas, über das ich mit Gott gerungen habe, das vielleicht sogar ein bisschen was wie Misstrauen in meiner Beziehung zu Gott gehalten hat. Nicht, dass ich sagen würde, ich hätte Gott nicht vertraut, aber so ein kleiner Stachel, eine unbewusste Stimme, man weiß, man liest, der kann auch richtig wütend, richtig zornig werden, richtig unschön, und so ein Hauch Zweifel schleicht sich ein. Ist der wirklich nett? Ist das ein durch und durch netter Gott? Ist das der liebe Gott? Und heute würde ich ganz befreit sagen, nein, Gott ist nicht nett. Wir können nicht sagen, der liebe Gott, ach, der liebe Gott, keine Angst, der ist lieb, der tut nichts. Gott ist Liebe. Und es gibt eine sehr, sehr alte und sehr, sehr falsche Vorstellung vom unberechenbaren, jähzornigen Gott im Alten Testament und dem guten Herrn Jesus mit dem Gott, dem Vater im Neuen Testament. Das ist Blödsinn. Gott ist der gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Und der Zorn Gottes, auch die Gnade, aber vor allem der Zorn Gottes ist das Thema, worüber ich Zugang zum Alten Testament gefunden habe. Worüber ich gelernt habe, das Alte Testament wirklich zu mögen, gerne zu lesen. Weil es hilft, Gott zu verstehen. Weil es hilft, Gott so weit zu verstehen, dass jede Spur von Misstrauen, von Angst, Ungewissheit, Unwohlsein Gott gegenüber jeden Haltepunkt, jede Haftung verliert und verschwindet. Um Gottes Zorn ein bisschen tiefer zu verstehen und automatisch damit verknüpft auch seine Gnade, brauchen wir das Alte Testament. Und deswegen möchte ich euch zwei Geschichten von zwei Propheten erzählen, von Mose und von Jona, die beide mit Gott über seinen Zorn gerungen haben, mit ihm gestritten haben. Als erstes Mose, der eifersüchtige Gott. Es geht um die Geschichte mit dem goldenen Kalb, den meisten wahrscheinlich so vage vertraut. Und damit man die Geschichte ein bisschen einordnen kann, setze ich ganz kurz vorher an. In 7 Tagen hat Gott die Welt geschaffen. 6 Tage spricht er erschafft Dinge, 1 Tag schweigt er. Und er vollendet die Schöpfung, ruht, segnet und heiligt. Und extrem verkürzt, der Sinn, das Ziel, Gottes Anliegen bei der Schöpfung ist Gemeinschaft von Mensch und Gott. Also es gibt noch sehr viel drumherum mit einem eigenen Wert, aber das Eigentliche, das, was für Gott am meisten zählt in der Schöpfung, das ist Gemeinschaft von Mensch und Gott. Wir springen ein bisschen. Israel, das Volk, das Gott sich ausgesucht hat als sein Eigentum, als seinen Besitz, wurde von Gott aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Mit vielen Wundern, vielen Machttaten, viel Schutz. Und sie sind ausgezogen und an Berg Sinai gekommen. Und dort fängt Gott an, mit ihnen darüber zu reden, wie jetzt so die Zukunft aussieht. Es ist klar, es soll ins Verheißene, ins gelobte Land gehen. Das hatte Gott den Vorvätern schon versprochen, also Abraham, Isaak, Jakob. Aber bevor es dahin geht, will Gott ein paar Regeln festlegen, wie jetzt so das weitere Zusammenleben, das Zusammensein aussehen soll. Und er sagt, ich, Ich bin der, der dich aus der Sklaverei befreit hat. Ich bin dein Gott, ich tu dir Gutes. Du sollst, du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Erstes Gebot. Zweites Gebot, mach dir um Himmels Willen keine Götzenbilder, bete sie nicht an, bete niemand anderen an. Also er gibt ihnen die 10 Gebote, 2. Mose 20 ist das, und dann noch einiges mehr an Geh- und Verboten. Anschließend, 2. Mose 24, beginnt Israel Gemeinschaft mit Gott zu haben, Gottesdienst zu feiern. Und Gott schließt einen Bund mit Israel. Aber Gott möchte mehr als diese Gemeinschaft im Gottesdienst, im Opfer. Er möchte engere Gemeinschaft mit seinen Leuten. Er will mitten unter ihnen wohnen, bei ihnen sein. Er möchte, dass die Schöpfung an ihr Ziel gelangt. Echte, intime, beständige Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott. Und ihr erinnert euch, 6 Tage spricht Gott und schweigt ein, um die Welt zu erschaffen, zu segnen, zu heiligen. Jetzt am Berg Sinai schweigt er 6 Tage und ruft Mose am 7. Tag zu sich. Die Schöpfung ist dabei, an ihr Ziel zu gelangen. 2. Mose 24, 16 ist das. Und Mose kommt zu Gott und Gott erklärt ihm 40 Tage lang in 7 Kapiteln, was nötig ist, damit Gott mitten unter seinem Volk ist, damit er bei seinem Volk zeltet, bei ihm wohnt und ihr Gottes. Das Volk wird ungeduldig. Mose hat nicht gesagt, wie lange er weg ist. Und Gott ist ja sowieso nicht greifbar. Und vielleicht wäre es keine schlechte Idee, wenn wir Gott da ein bisschen unter die Arme greifen. Und so ein sichtbares Zeichen, so ein Gott zum Anfassen, das ist ja auch eine schöne Vorstellung, da hat man Gott vor sich festgelegt, es ist viel einfacher, Gott zu vertrauen. Mit solchen Gedanken gehen die Israeliten zu Aaron, dem Bruder Mose, geben ihm all ihren Schmuck und sagen, mach uns einen Gott daraus. Und es wird ein goldenes Kalb. Und dann sagen sie, dieses Kalb, das sind unsere Götter, die uns aus Ägypten geführt haben. Also kaum, dass Mose sie 5 Minuten, also 40 Tage, 5 Minuten aus den Augen gelassen hat, nicht aufpasst, brechen sie die ersten beiden, wer weiß, vielleicht doch wichtigsten Gebote, die Gott ihnen gegeben hat. Und Gott wird zornig. Also nicht ein bisschen ungehalten oder so ein bisschen, ist aber nicht so cool, sondern wütend, richtig zornig. Und seine erste Reaktion ist nicht irgendwie voll drauf zu hauen, sondern er spricht mit Mose. 2. Mose 32, 10. Gott zu Mose. Und nun lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Er will also sein Volk vernichten und mit Mose von Neuem anfangen. Das ist Gottes Zorn. Wenn Gott seinem Zorn freien Lauf lässt, dann ist das Ziel seines Zornes verloren, vernichtet, weg, tot. Mose liebt aber sein Volk und versucht Gott zu überreden, nicht einfach alles platt zu machen, nicht alle zu töten. Und dafür führt er 2 Argumente an. Erstens, was sollen die Leute sagen? Genauer, was sollen die Ägypter sagen, wenn Gott sein Volk aus der Sklaverei befreit mit vielen Wundern, nur um es dann in der Wüste zu vernichten? Und zweitens erinnert Mose Gott an die Versprechen, die er Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat. Und Gott lässt mit sich reden. Gott lässt sich überzeugen. 2. Mose 32, 14. Da gereute den Herrn das Unheil, von dem er gesagt hatte, er werde es seinem Volk antun. Er lässt von seinem Zorn ab. Und die angedrohte Vernichtung tat ihm leid, übersetzt. Hoffnung für alle oder gute Nachricht, weiß ich nicht mehr genau. Anschließend geht Mose vom Berg zum Volk, zertrümmert die Tafeln, auf die Gott die Gebote geschrieben hatte, und bringt das Volk zur Umkehr. Das heißt, er vernichtet das goldene Kalb und bestraft die Israeliten. Und in dieser Strafe sterben einige im Volk. Das ist nicht schön, das kann man auch nicht schönreden. Da sterben einige im Volk in dieser Strafe. Aber im Gesamten ist es nur ein sehr kleiner Teil. Das ist nicht Gottes Zorn, der sich komplett entlädt. Mit dieser neuen Situation, das Volk ist umgekehrt, also betet nicht mehr einen Götzen an und bereut, was passiert ist, geht Mose wieder zu Gott und bittet Gott, dem Volk zu vergeben. Und er geht so weit, er ist sogar bereit, sein eigenes Leben im Tausch anzubieten für Vergebung für das Volk. Das lehnt Gott ab mit der Begründung, dass er nicht irgendeinen Unschuldigen für die Sünden anderer büßen lassen wird. Man könnte sagen, das ist Privileg Gottes 1500 Jahre später. Und er sagt Mose, dass er es nicht aushält, beim Volk zu sein. Er hält es nicht aus, bei Israel zu sein. 2. Mose 33,5. Gott spricht, wenn ich nur einen Augenblick bei dir wäre, Israel, würde ich dich vertilgen. Statt selbst beim Volk zu sein, will Gott dem Volk einen Engel schicken, der das Volk beschützt, mit ihm geht. Aber Mose gibt sich damit nicht zufrieden. Und er bequatscht Gott mehrmals und sagt, wenn ich Mose Gnade in deinen Augen gefunden habe, das heißt, wenn du mich magst, wenn du mich liebst, wenn ich dir wichtig bin, dann sei doch bitte selbst bei uns. Und Gott gibt nach, sagt, okay, wenn dir das so wichtig ist, dann mache ich das. Und die Situation ist vom Prinzip wieder so, wie bevor der Zorn Gottes überhaupt ausbrach. Aber auch das reicht Mose an der Stelle nicht. Er will mehr. Er will Gottes Herrlichkeit sehen. Vielleicht als Sicherheit, dass Gottes Zusage gilt, vielleicht auch nur, weil er die Schönheit Gottes sehen möchte. Und Gott lässt sich auch darauf ein. Mit der Einschränkung, dass niemand ihn direkt sehen kann und weiterleben kann, aber Gott wird an Mose vorübergehen, seine Hand über ihn halten und Mose darf seiner Herrlichkeit hinterher schauen. Und während er vorübergeht, wird er Mose seinen Namen, also etwas über seine Persönlichkeit, über sein Wesen offenbaren. Und das, was er Mose da offenbart, das, was Mose dann Neues über Gott lernt, das fasst die ganze Geschichte mit dem goldenen Kalb zusammen. Du kannst einmal den Bibelvers anwerfen. Gott sagt über sich selbst, 2. Mose 34,6 bis 7. Jahwe, 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 das ist Gottes Name, der Herr, wird das bei Luther immer übersetzt. Barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. Vers 6. Jahwe ist Gott, ist barmherzig, ist gnädig, ist langsam und ist reich. Langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue. Und das ist ein Vers, der wird 7-mal im Alten Testament wörtlich zitiert. Und 25-mal wird er halb zitiert oder darauf angespielt. Also ein Vers, der ganz zentral ist, der etwas ganz Wesentliches über Gott sagt. Gott ist barmherzig, gnädig, reich an Gnade und Treue. Und Gott ist langsam zum Zorn. Da ist alleine auf der Wortebene schon kein Gleichgewicht von einer liebevollen und einer strafenden Seite Gottes. Und in der Episode mit dem goldenen Kalb ist Gott 4-mal gnädig, barmherzig, liebevoll, treu. Und so langsam. Gott ist so langsam zum Zorn. Also sein Zorn braucht so lange, beziehungsweise Gott hält ihn so lange zurück, dass er gar nicht zur Anwendung kommt. Gottes Zorn vollstreckt sich nicht am Sinai, am Volk Israel. Vers 7. Gott bewahrt Gnade, an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern der dritten und vierten Generation. Und das erste klingt ja noch ganz schön so, ne? Gott bewahrt Gnade Tausenden von Generationen und er vergibt Schuld. Aber dann wird's ein bisschen hässlich. Er lässt nicht ganz ungestraft. Okay, fair enough, so Strafe muss sein. Und sucht Schuld noch 3 bis 4 Generationen später heim. Ich vermute mal, hier ist niemand, dem das gefällt, der gern für die Schuld seines Großvaters oder Urgroßvaters einstehen müsste. Wenn man sagt, so eine Generation dauert 20 Jahre, dann ist man bei 20.000 Jahren Gnade bewahren und 70 Jahre Schuld heimsuchen. Und von der Befreiung in Ägypten, also der Punkt, wo die Geschichte spielt, beginnt eine Geschichte, die geprägt ist von Abwendung von Gott, von Mord, von Ehebruch, Vergewaltigung, Krieg, Götzenopfer, Götzendienst mit Menschenopfern. Also ganz viel grausiges Zeug, das in Israel passiert. Immer und immer wieder. Gott ist langsam. Aber nach etwa 900 Jahren mit vielen prophetischen Warnungen zwischendurch sucht er die Schuld 70 Jahre lang an seinem Volk heim. Das Volk muss ins Exil. Also ein bisschen gesprungen, 587, 86 vor Christus hat die erste Generation das von Gott geschenkte Land im Krieg verloren an Babylon und wird verschleppt. Und die Strafe der Väter trifft die Kinder, Kindeskinder etc. insofern, dass sie kein eigenes Land haben, keinen eigenen Staat mehr haben. Es ist also nicht so, dass Gott sie täglich heimsucht, ihnen täglich das Leben schwer macht. Sie haben kein Land mehr. Und in dieser Zeit der Strafe vergehen 2 Verheißungen an die Menschen, an das Volk Gottes. Also 2, die ich jetzt zitieren möchte. Zum einen in Jeremia 31, da verheißt Gott einen neuen Bund und da heißt es unter anderem, in jenen Tagen wird man nicht mehr sagen, die Väter haben unreife Trauben gegessen und die Zähne der Söhne sind stumpf geworden. Sondern jeder wird wegen seiner eigenen Schuld sterben. Jeder Mensch, der unreife Trauben isst, dessen Zähne sollen stumpf werden. Also, dass nachfolgende Generationen, die Kinder und Enkel, die Schuld ihrer Eltern tragen sollen. Das soll nicht mehr so sein. Und zum Zweiten schwört Gott, dass er sich in Zukunft anders verhalten wird. Gott schwört, dass er sich in Zukunft anders verhalten wird. Jesaja 54 ab Vers 8. Gott spricht, im Zorn habe ich mich für einen Augenblick von dir zurückgezogen. Doch ich habe Erbarmen mit dir und meine Liebe wird nie mehr aufhören. Das verspreche ich, der Herr, dein Erlöser. Damals nach der großen Flut schwor ich Noah, nie mehr wird die ganze Erde überschwemmt werden. Und heute schwöre ich, nie mehr werde ich zornig auf dich sein, nie mehr werde ich dich bedrohen. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nicht erschüttert. Und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der dich liebt. Gott schwört seinem Volk, dass er ihm nicht mehr zürnen wird. Gott schwört jedem, der zu ihm gehört. Gott schwört dir, dass er dir nicht mehr zornig sein wird und dich nicht mehr bedrohen wird. Mit diesen beiden Texten im Kopf wollen wir uns jetzt mal Jona anschauen. Und keine Sorge, Jona ist sehr viel kürzer als Mose. Jona, ein Prophet, ist von Gott berufen, um gegen den IS zu predigen, gegen den islamischen Staat. Also genauer gesagt gegen die Stadt Mosul und die Stadt im heutigen Nordirak hieß damals noch Ninive und die Machthaber hießen Assyrer. Nicht die S, aber ansonsten war es ziemlich gleich. Absolut grauenhaft. Mit Mord, Kriegsverbrechen, Enthauptungen, das ganze Programm. Ihr kennt ja die Nachrichten wahrscheinlich. Und die meisten kennen wahrscheinlich auch die Geschichte von Jona. Jona will nicht dahin, will nicht da predigen und versucht vor Gott zu fliehen. Und das geht dann so ein bisschen, scheitert und schließlich geht er doch nach Mosul und sagt genau einen Satz. Noch 40 Tage und Ninive wird untergehen. Und alle in der Stadt, vom König bis zum Kleinsten, vom Kalifen bis zum kleinen Selbstmordattentäter, bekehren sich. Und sie sagen, vielleicht hat Gott Erbarmen mit uns, wenn wir ablassen von dem Bösen, was wir tun und das nicht mehr tun. Und so kommt es dann auch, Gott verschont die Stadt und Jona ist richtig wütend darüber. Jona ist zornig, dass die Assyrer ihrer gerechten Strafe entkommen. Und um Jona zu verstehen, ist es hilfreich, sich vorzustellen, das passiert heute. Da geht jemand nach Mosul, predigt den einen Satz und ein ganzes Terrorregime, so eine Mörderbande, kommt ungeschoren davon, weil sie sich zu Gott bekehren. Und in Jona 4,2 streitet Jona mit Gott und sagt ihm, deshalb floh ich vor dir, weil ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Jona greift hier den Vers auf, den Gott Mose offenbart hat und fügt an, Gott ist einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und Gott rechtfertigt sich gegenüber Jona und antwortet ihm, diese Menschen, diese Mörder sind mir wichtig. Und es macht mich traurig, wenn sie meinen Zorn spüren müssen, wenn sie die Auswirkungen meines Zorns spüren müssen. Es macht Gott traurig, wenn Menschen seinen Zorn spüren müssen. Zum Zorn Gottes. Ich kann nicht groß tiefschürfendes dazu sagen, warum. Warum ist Gott zornig? Gott ist eifersüchtig und Gott ist gerecht. Gott ist eifersüchtig, das heißt, wenn Menschen sich von Gott abwenden und sich andere Dinge suchen, die sie anbeten, denen sie den ersten Platz im Leben geben, dann wird Gott zornig. Und Gott ist gerecht, das heißt, wenn Menschen unterdrückt, ausgebeutet, ermordet werden, dann wird Gott zornig. Bemerkenswerter ist für mich, wie der Zorn Gottes aussieht. Wenn man liest im Alten Testament, dann ist es oft so, wie bei Mose und bei Jona. Gott ist langsam zum Zorn. Er gibt Menschen Zeit, Dinge zu ändern, sich zu ändern. Er vergibt. Und sein Zorn kommt oft, nicht immer, aber oft gar nicht richtig zum Zug. Aber was mich wirklich bewegt hat im Zorn Gottes, was mich verändert hat, was meinen Glauben, mein Vertrauen zu Gott gestärkt hat, ist, dass Gott einer ist, der sich Unheil gereuen lässt, der die Auswirkungen seines Zornes nicht gerne sieht. Gott liebt es, barmherzig zu sein. Er liebt es, zu vergeben und Gutes zu tun. Und mir begegnet im Alten Testament ein Gott, der manchmal mit seinem eigenen Zorn zu hadern scheint, der versucht, seinen Zorn einzudämmen, der mir zusagt, dass er nicht mehr zornig sein wird. Gott liebt es, gnädig zu sein und bereut, lässt sich gereuen, was sein Zorn anrichten könnte. Und Gott will das. Gott will gnädig und treu sein, aber er will auch nicht aufgeben, er selbst zu sein. Er will nicht aufgeben, eifersüchtig zu sein, der allein wahre Gott zu sein, dem Gebet und Ehre zusteht. Und er will nicht aufgeben, gerecht zu sein, über die Not und das Leid von Menschen zornig zu werden. Und diesen Ausweg aus der Spannung, den hat sich Gott richtig viel kosten lassen. Das, was Gottes Zorn mit ihm selbst gemacht hat, Das ist für mich ein Schlüssel zum AT geworden, zum Alten Testament. Das, was Gottes Zorn mit Gott gemacht hat. Gottes Zorn hat ihn getrieben, selbst auf diese Welt zu kommen und den geballten Zorn und unsere Strafe zu tragen. In Jesus, in Tod und in Auferstehung, hat Gott uns mit ihm versöhnt, also für unsere Schuld, unsere Sünde, unser Versagen bezahlt. Aber er hat auch seine Liebe mit seinem Zorn versöhnt. Gottes Zorn hat ihn getrieben, auf diese Welt zu kommen. Wäre er nur lieb, hätte er nicht auf die Welt kommen müssen. Es ist kein Problem gegeben mit Sünde. Dann hätte er nicht meinen, den Zorn, der auf mich gerichtet sein müsste, meine Schuld, meine Sünde, mein Versagen tragen müssen. Und da gibt es einiges. Gottes Zorn hat ihn dazu getrieben, sich für mich zu opfern. Gottes Zorn hat ihn dazu getrieben, sich für dich zu opfern. 1. Johannes 4 ab Vers 9. Hierin haben wir Gottes Liebe erkannt, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Wir jedenfalls haben erkannt und halten im Glauben daran fest, dass Gott uns liebt. Gott ist Liebe. Wer in der Liebe lebt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Die Liebe kennt keine Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Wer Angst hat und vor der Strafe zittert, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Amen.